Die 10 Gebote, die Grundlage der Regierung Gottes, werden ständig von dem großen Feind attackiert und versucht zunichte zu machen. Doch insbesondere das 4. Gebot, welches den Ruhetag Gottes betrifft. Denn dieses verweist auf den Schöpfer von Himmel, Erde und des Meeres und der Wasserquellen. Also auf Gott den Vater, welcher durch seinen Sohn alles erschaffen hat.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Vortragsreihe. Dieses Mal geht es, wie Sie schon gesehen haben, um den Thema, um das Thema der Ruhetag Gottes. Und wir wollen gleich mit einer Frage beginnen, die mit dem Ruhetag anscheinend nichts zu tun hat. Und zwar, wissen Sie, wo im Alten Testament die 2 Steintafeln mit den 10 Geboten aufbewahrt wurden? Ganz genau, in der Bundeslade. Und die Bundeslade, die stand im Tempel oder im Heiligtum am Anfang. Und dieses Heiligtum, das hat damals Mose gebaut. Und als er es bauen sollte, hat er eine Anweisung von Gott bekommen, die das hieß, nach dem Bilde, das du siehst, sollst du es bauen. Und im Neuen Testament wird dieser Gedanke aufgegriffen. Und dort heißt es im Hebräerbrief, Kapitel 8, Vers 5, Sie, die Priester, dienten aber nur dem Abbild und Schatten des Himmlischen, wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er die Stifthütte errichten sollte. Sie zusprach er, dass du alles machest nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. In diesem Text wird ganz klar gesagt, dass das Himmlische, dass es dort ein Abbild gibt und das Irdische nur ein Schatten ist davon.
Es gibt also einen Tempel im Himmel, den damals Mose gesehen hat. Und der Irdische hat genau dieselbe Form und denselben Inhalt gehabt. Und es war ja früher so, dass der hohe Priester und die Priester für die Menschen stellvertretend die Opfer darbrachten und praktisch vermittelten. Sie waren die Mittler zu Gott. Aber im Neuen Testament verhält es sich so, dass wir nur einen Priester haben jetzt, dass wir nicht mehr auf Menschen vertrauen müssen, die vermitteln, sondern dass wir einen Hohepriester haben, Jesus Christus, von dem es heißt,
wir haben einen solchen Hohepriester, der da sitzt zur Rechten Gottes, sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Eben auch hier in diesem Text wird wieder sichtbar, dass es eine wahre Stiftshütte gibt. Und auch der Apostel Johannes in der Offenbarung sieht er, und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar. Also die Bundeslade, die gibt es auch im Himmel. Die echte, ursprüngliche Bundeslade.
Und hier sehen wir also, dass es eine Parallele zwischen dem Heiligtum im Alten Testament gibt und dem im Neuen Testament. Es gibt ein neutestamentliches Heiligtum. Es befindet sich eben nicht auf der Erde, sondern im Himmel.
Und so wie es einen irdischen Tempel gab, so gibt es nun den himmlischen. Wie wir damals menschlichen Hohepriester hatten, so haben wir heute einen Hohepriester göttlichen, Jesus Christus. Wir hatten eine Bundeslade auf der Erde. Und wir haben auch eine Bundeslade im Himmel, die hat ja der Johannes gesehen. Und in dieser Bundeslade auf Erden war ja die Gesetztafel mit den 10 Geboten drin. Deswegen müssen die 10 Gebote auch im Himmel in dieser Bundeslade sein. Weiterhin wird aufbewahrt im Himmel. Es bleibt also unverändert und bleibt auch im neuen Bund bestehen, diese 10 Gebote. Warum ist das denn so?
Die 10 Gebote sind Ausdruck des Charakters und des Willen Gottes für den Menschen. Ja. Gott möchte nicht, dass wir stehlen, dass wir uns gegenseitig ermorden, dass wir seinen Namen missbrauchen.
Und auch andere Sachen. Deswegen Es ist sein Charakter und deswegen muss es so lange bestehen wie er selbst. Hier nochmal eine Tabelle im Vergleich. Gott ist die Liebe, sein Gesetz ist die Liebe. Gott ist Wahrheit, sein Gesetz ist Wahrheit und so weiter. Also wir sehen, dass eine ganz eindeutige Parallele herrscht zwischen Gott und seinem Gesetz, sprich seinem Charakter.
Und eben eins der 10 Gebote, das wird von den wenigsten Christen genannt und überhaupt erkannt. Und dies ist das 4. Gebot, das Gebot, welches den Ruhetag betrifft, in dem es in unserer Reihe diesmal auch geht, und zwar den Sabbattag. Im 4. Gebot heißt es in der Bibel unverfälscht: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn.
10 Gebote kommen zweimal in der Bibel vor, die könnt ihr selber nachlesen, 2. Mose 20 und 5. Mose 5. Dort werden Sie das nachlesen können. Nun, viele Christen mögen jetzt behaupten, na, ich halte doch den Feiertag, ich gehe am Sonntag in die Kirche und tue dort den Gottesdienst, mitmachen und mitfeiern. Jetzt ist es aber so, dass in den Geboten steht, gedenke des 7. Tages, welcher ist der Sabbattag.
Und der Sabbat ist nun mal der Samstag und ist nicht der Sonntag. Der Sabbat ist der Samstag und kann nicht der Sonntag sein, denn es heißt im 4. Gebot, aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Wenn wir uns die Woche anschauen und den annehmen, der Sonntag sei der 7. Tag der Woche, dann haben wir ein Problem. Und zwar der Mittwoch. Der Mittwoch hat nicht seinen Namen so durch Zufall erworben, sondern er heißt so, weil er die Mitte der Woche ist. Und wenn der Sonntag der 7. Tag ist, dann ist er der 3. Tag und nicht der 4. Der 4. wäre die Mitte. Der Sonntag ist also nicht der 7. Tag und kann also nicht der Tag sein, der von dem die Rede ist im 4. Gebot. Wenn wir aber den Sabbat an den 7. Tag stellen, dann ist der Mittwoch genau in der Mitte der Woche. Und der Sabbat ist also der 7. Tag.
Jetzt fragen Sie sich natürlich, naja, wenn ich aber auf meinen Kalender schaue, ist der Sonntag der 7. Tag. Woher kommt das? In Deutschland wie in ganz Europa wurde eine Kalenderreform durchgeführt vor schon etlichen Jahren. Wenn wir aber ältere Kalender nehmen, zum Beispiel hier die Schwarzwälder Chronik aus dem Jahre 1934 oder der Bessarabische Heimatskalender 1960, dort ist, wie Sie jetzt gerade sehen, der Sabbat als 7. Tag aufgeführt und der Sonntag als 1. Tag der Woche. Das heißt, der Sabbat ist der Samstag ein weiteres Mal und nicht der Sonntag. Ein weiterer Grund dafür ist, wenn wir das 4. Gebot uns anschauen, dass es vom Sabbat heißt, die Begründung ist, wir sollen 6 Tage arbeiten und am 7. ruhen, genauso wie Gott in 6 Tagen, buchstäblichen Tagen, alles geschaffen hat und er am 7. Tag den Sabbat geruht hat. Wir sollen praktisch Gott nachahmen. Das ist unsere Aufgabe im Sabbatgebot. In der Offenbarung finden wir auch die Begründung, warum es so wichtig ist, Gott als den Schöpfer anzuerkennen. Die Wesen, die sich um seinen Thron versammeln, die rein und heilig sind, beten Gott aus einem ganz bestimmten Grund an. Dort heißt es: Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen. Weil Gott der Schöpfer ist, deswegen gebührt ihm Anbetung und Ehre. Und die sind wir ihm als seine Geschöpfe schuldig. Der Sabbat ist deswegen ein Gedächtnistag der Schöpfung und er gibt den wahren Grund zur Anbetung an, weil Gott der Schöpfer ist und wir seine Geschöpfe. Und hätte die Menschheit beständig den Sabbat gehalten, dann hätte es nie einen Gottesleugner oder einen ungläubigen Menschen gegeben. Dann wäre Gott immer im Bewusstsein der Menschen geblieben, weil er einmal in der Woche mindestens sich daran erinnern hätte müssen, dass Gott alles getan hatte. Ein weiterer Grund, warum er den Sabbattag nicht auf den Sonntag verschieben kann, warum er auch den Sabbat nicht am Sonntag halten kann oder an jeglichem anderen Tag, liegt darin, weil es in dem vierten Gebot heißt, und Gott ruhte am siebten Tage. Darum segnete der Herr den Tag und heiligte ihn. Heiligen bedeutet absondern. Es bedeutet alle Geräte, zum Beispiel, die im Alten Testament erwähnt wurden, die geheiligt waren, bedeuten, dass sie ausschließlich zu gottesdienstlichen Gebräuchen benutzt wurden. Und so auch der Sabbat. Der Sabbat ist ein Tag, der allein für Gott eingesetzt werden soll und darf. Wir sehen, der Herr segnete den Sabbattag und wenn wir an diesem Segen teilhaben wollen, müssen wir ihn, wie er gemacht hat, ihn heiligen. Und dann heißt es ja eben am Anfang des vierten Gebotes, gedenke du, Mensch, des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Nun müssen wir aber doch uns die Frage stellen, wenn es in der Bibel so eindeutig verankert ist, warum hält dann die ganze Welt, zumindest in Europa, in Amerika, in den christlichen Ländern, die Menschen halten und die Kirchen den Sonntag? Wie kommt das, dass man diesen Tag erwählt hat als Tag der Anbetung? Der Grund dafür steckt schon im Namen des Tages selber. Er heißt Sonntag, Tag der ehrwürdigen Sonnenanbetung. So zumindest früher im Römischen Reich hat man damals durch den Mithraskult und andere Kulte die Sonne verehrt. Und nun wollen wir ein bisschen in die Geschichte eintauchen, um genauer zu erfahren, wie überhaupt kamen denn die Wochentage zu ihren Namen. Wir lesen, die siebentägige Woche, welche die alten Griechen und Römer so wenig als die älteren Ägypter gekannt haben, war damals schon weit verbreitet im ganzen Umfang des römischen Kaiserreichs, und zwar mit dem Namen der sieben Wochentage, welche noch heute zum Teil in sonderbarer Übertragung bei den Völkern Europas üblich sind. Es sind die Namen der sieben Planeten, welche die Alten zählten, nämlich außer Sonne und Mond noch die Sterne Mars, Merkur, Jupiter, Venus und Saturn. Wenn wir bis hier lesen, dann müssen wir uns klar machen, also es geht um Planetensystem, die Gestirne. Der Sonntag für die Sonne, der Montag für den Mond, Martedì auf Italienisch ist immer noch ganz klar vom Mars abgeleitet und alle anderen Tage auch kommen daher. Aber wer hat sich dieses System ausgedacht? Wir lesen weiter. Diese Namen der Wochentage stammen aller Wahrscheinlichkeit nach aus Babylon, wovon sie nach Indien und China wie zu den Bevölkerungen des Römischen Reichs sich verbreiteten. Die sogenannten Chaldeer und Mathematiker, daher die Horoskopiker, welche trotz vielfacher Austreibung in den Abendländern sich eingenistet hatten, hatten hauptsächlich dazu beigetragen, die Namen der sieben Wochentage allgemein bekannt und vielen bedeutsam zu machen. Okay, jetzt wissen wir, woher die Namen kommen und warum der Sonntag Tag der Sonne heißt. Aber jetzt müssen wir der Sache auf den Grund gehen, wie kommt es, dass die Christenheit diesen Tag angenommen hat und nicht mehr den Sabbat hält, gemäß Gottes Gebot? Wir lesen, erst seit Konstantin, gemeint ist Kaiser Konstantin der Große, welchem der Name Sonntag für seine religionsmengerischen Absichten bequem war, wurde dieser auch den Christen geläufiger. Das heißt also, in der Vergangenheit, im Römischen Reich, gab es ein gewisses Ereignis, das zu religionsmengerischen Zwecken, das heißt, unterschiedliche Religionen haben sich vereint, so eine Art Ökumene hat sich gebildet, oder Synkretismus, wie wir es heute nennen würden. Wir lesen weiter. Eine neue Zeit für die Kirche, eine neue Periode, auch in der Geschichte des Sonntags, tritt mit Konstantin dem Großen ein. Kirche und christliche Sitte, welche bis dahin nur im Gegensatz zur Staatsgewalt sich behauptet hatten, wurden plötzlich von der Gunst des Kaisers bestrahlt. Ein Christ war er noch nicht, weder äußerlich noch innerlich. Noch fehlten die letzten Proben von der Zauberkraft des Kreuzes und die letzten Erfolge, die ihn zum Alleinherrn des Reiches und zum Begründer des christlichen Staates machen sollten, als Konstantin sein Sonntagsgesetz vom 7. März 321 gab. Er nahm darin nicht ausdrücklich Bezug auf die Kirche, er gab auch nicht dem Tag seinen christlichen Namen, sondern nannte ihn auf gut heidnisch den ehrwürdigen Tag der Sonne. Hier sehen wir, dieser Kaiser Konstantin im Römischen Reich, als die Christen noch verfolgt waren, hat ein Gesetz erlassen, welches besagt hat, dass man den Sonntag als Ruhetag heiligen soll und muss. Und das hat er nicht begründet mit einem christlichen Glauben, oder auf die Bibel sich gegründet, sondern hat ihn auf gut heidnisch den ehrwürdigen Tag der Sonne genannt. Und was war denn der Grund, dass er dieses Gesetz erlassen hat? Wenn er, Konstantin, die christliche Partei für sich gewann, verdarb er es mit der heidnischen. Und die heidnische war doch, wenn auch nicht die zahlreichste, doch damals noch größtenteils im Besitze der Macht. Das bedeutet, er hat versucht, sowohl mit den Christen klarzukommen und sowohl mit den Heiden. Und er wollte sich es mit beiden Parteien nicht verspielen, also hat er gedacht, irgendwie müssen wir einen Kompromiss finden, um diese beiden Parteien, die so unterschiedlich voneinander sind, zu vereinigen. Und wie hat er das gemacht? Als ein bezeichnender und wirksamer Ausdruck dieser Union erschien Konstantin die Einführung des Sonntags als allgemeinen Ruhetages. In diesem Sinne nämlich machte er den Sonntag zum Gesetz. Der Sonntag ist also ein Ausdruck dafür, dass sich Heidentum mit Christentum vermischt hat. Das symbolisiert das. Und jetzt kommen wir auch Stück für Stück zur Sache näher, warum wir das heute halten. Wenn wir lesen mal dieses Sonntagsgesetz, das er erlassen hat, dort heißt es, alle Richter und Einwohner der Städte, auch die Arbeiter aller Künste, sollen am ehrwürdigen Tage der Sonne ruhen. Doch können sich die Landleute mit aller Freiheit auf dem Ackerbau verlegen, denn es trägt sich oft zu, dass an keinem anderen Tage Acker- und Weinberge so bequem bestellt werden können als an diesem. Es soll also dieser Vorteil, den die himmlische Vorhersehung selbst darbietet, nicht bei Gelegenheit einer so kurzen Zeit verloren gehen. Und wie schon gesagt, er nennt ihn nicht den christlichen Sonntag oder sonstig andere Art und Weise, sondern den ehrwürdigen Tag der Sonne, weil er selber hat ja die Sonne verehrt. Er war ja ein Heide. Und wie immer, wenn sich der Staat in religiöse Einheiten sich einmischt und versucht, den Glauben der Menschen in eine gewisse Richtung zu führen, also sogar mit Zwang arbeitet, so war es auch hier. Da wurde die christliche Art und Weise sichtbar, mit der das Sonntagsgesetz durchgeführt würde, anhand den Früchten. Wer nämlich den Sonntag nicht gehalten hatte, der wurde bestraft mit Geldbußen, seine Güter konnten beschlagnahmt werden, Verlust der Freiheit und bei Sklaven sogar Verlust der rechten Hand. Ja. Und es gab in allen möglichen Ländern die unterschiedlichsten Gesetze und Verordnungen. In manchen Ländern im Römischen Reich konnte man nicht per Land am Sonntag, bei den anderen konnte man nicht per Schiff. Und so gab es unterschiedliche Gesetze mit unterschiedlichen Strafmaßen, die aber immer angewandt wurden auch. Und es endete nicht dort im Römischen Reich, sondern dieses ist ja dann zerfallen in 10 andere Reiche. Und später hat sich aus diesen dann das Papsttum, die katholische Kirche, entwickelt. Dieser hat diese Tradition des Sonntags beibehalten. Und wir lesen auch, wie sie versucht hat, sogar diese Instanz des Sonntags zu fördern und zu befestigen in den Gedanken und Gewissen der Menschen. Wir lesen, Man hat im Mittelalter, wahrscheinlich im 8. Jahrhundert, einen Brief verfertigt, welchen Christus im Himmel geschrieben und in Jerusalem, nach anderen in Rom, zur Erde habe fallen lassen, wohin der Herr sein Volk auf Erden unter Androhung der härtesten Strafen in Zeit und Ewigkeit auffordert, den Sonntag durch Enthaltung aller Arbeiten und fleißigen Besuch des Gottesdienstes zu heiligen. Und dieses sein schon früher gegebenes Gebot endlich pünktlicher als bisher zu erfüllen. Und der Autor fügt selber hinzu, der Sonntag ist keine Stiftung und kein Gebot Christi. Sogar der Schreiber dieses Buches hat es natürlich erkannt, dass sowas nicht biblisch ist. Und hier kommen wir eben wieder zurück auf die Wurzeln. Der Sonntag ist in die Christenheit hereingekommen durch ein ökumenisches Verhalten gegenüber dem Heidentum, durch diese Vereinigung. Und die Geburt dieser Vereinigung war der Sonntag, den wir bis heute durch die katholische Kirche hindurch und durch die katholische Kirche, aus dem kam ja der Protestantismus heraus, der hat ihn auch beibehalten. Und deswegen haltet heute der größte Teil der Christenheit den Sonntag als Ruhetag. Die Protestanten selber wussten aber bereits schon von dieser Abänderung und sie haben das auch verewigt. In zum Beispiel dieser Bibel hier, im Anhang ist geschrieben, wie wir es auch sehen, dieser Text, in dem es heißt, so zeugt man auch das an, dass der Sabbat in Sonntag verwandelt ist worden, wieder die zehn Gebot, dafür sie es achten, und wirket kein Exempel so hochgetrieben und angezogen als die Verwandlung des Sabbats und wollen damit erhalten, dass die Gewalt der Kirchen groß sei, die weil sie mit den zehn Geboten dispensiert und etwas daran geändert hat. Und ein weiteres, letztes Zitat. Der Sonntag ist unser Zeichen der Autorität. Die Kirche steht über der Bibel und diese Übertragung der Sabbatheiligung ist Zeichen dieser Tatsache. Nun wissen wir es. Der Sabbat ist von Gott eingesetzt, sie geben es selber zu und sie, die Menschen, haben es abgeändert. Was sagt uns nun die Bibel dazu, wenn Menschengebot und Gottesgebot aufeinandertreffen? Wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 29, Petrus aber und die Apostel antworteten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und noch einmal zur Erinnerung. So wie im Alten Testament es einen irdischen Tempel gab, so gibt es, wie wir erfahren haben, im Neuen Testament einen himmlischen Tempel. Wir hatten einen menschlichen Hohepriester und im Neuen Testament Jesus, unser göttlicher Hohepriester. In dem Tempel war die Bundeslade auf Erden und der Apostel Johannes hat in der Offenbarung die Bundeslade im Himmel gesehen. Und in dieser sind natürlich die zehn Gebote genauso wie auf Erden enthalten. Die zehn Gebote sind immer noch gültig, also auch das vierte Gebot, der Sabbat. Man kann nicht neun Gebote halten und eins weglassen, das geht nicht. Der Jakobus sagt in seinem Brief, wer ein Gebot übertritt, der ist an allem schuldig geworden. Außerdem, wenn wir behaupten, dass das Gesetz Gottes nicht mehr gültig sei, dann bekommen wir ganz große Probleme mit dem Erlösungsplan Gottes. Zum Beispiel schreibt der Apostel Paulus in dem Römerbrief Kapitel 3, Vers 20, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Gesetzesübertretung ist Sünde. Und wenn wir sündigen, können wir es nur daran erkennen, weil wir den Maßstab haben, die Gebote. Ohne diese Norm haben wir keine Chance, Sünde zu erkennen. Und wenn wir keine Sünde erkennen, dann können wir sie auch nicht bekennen. Im ersten Johannesbrief steht dazu, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Unreinigkeit. Gott ist bereit, dem Menschen die Sünde zu vergeben und Gott übersieht auch die Zeit der Unwissenheit. Aber wenn Gott mit seinem Wort kommt, so steht geschrieben, heute soll ihr meine Stimme hören, so verstocket euer Herz nicht. Ja. Wir sollen wieder gute Acker sein, von dem Jesus spricht, das Wort Gottes in uns aufnehmen und 60-fach und 100-fach Frucht bringen. weiterhin sagt, Jesus selber von den Geboten, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und der Apostel Paulus, der immer so dargestellt wird, als wäre er einer derjenigen gewesen, der das Gesetz abgeschafft hätte, nachdem er dann seine Bekehrung gehabt hatte, und Christus ist das Gesetzes Ende und andere Verse werden von ihm angeführt. Dieser selbe Paulus schreibt in Römer Kapitel 7, Vers 12, das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Kann das sein? Er schreibt es. Ja? Er hat das Gebot so empfunden. Und deswegen rufe ich Sie dazu auf, halten auch Sie das Gebot Gottes aus Liebe zu ihm. Halten auch Sie den Sabbat und so werden auch Sie den Segen dieses Tages empfangen und reichlich dadurch in Gemeinschaft mit Gott versetzt werden. Amen.
Wir werben für keine Glaubensgemeinschaft. Unser Ziel ist, Gottes Wahrheiten ungetrübt aus der Bibel zu schöpfen und an unsere Mitmenschen weiterzureichen. Wenn Sie Fragen über den biblischen Glauben haben, dann können Sie sich gerne bei uns per Telefon oder E-Mail melden. Telefonnummer 0176 507 18 202 oder 0176 781 05 990. E-Mail-Adresse sabbatblatt@gmail.com. Wir senden Ihnen auch gerne kostenlos und unverbindlich biblisches Studienmaterial zu. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen bei dem Studium seines heiligen Wortes.